Tanzstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Viele von euch kennen sie sicherlich. Diese kleine mechanische Katze, die oftmals gern in asiatischen Lebensmittelläden steht und vom Schaufenster raus dir zuwinkt, mit der nicht ausgesprochenen, aber doch verbundenen Bitte vielleicht einzutreten und was zu kaufen. So ein bisschen erinnert mich diese Katze an den Reklamierarm von Manuel Neuer, und der kam auch letzten Samstag wieder ganz groß zum Tragen, und zwar im Südklassiker zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. Darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich noch über weitere Einzelheiten dieses Spiels sprechen. Wir werden über die VfB-Vertragsverlängerungstrilogie sprechen und sonstige weitere Themen, NLZ Newsflash und natürlich der Blick auf das Spiel an der Weser beim SV Werder. Der darf auch nicht fehlen. Und ich begrüße ganz herzlich in unserer 135. Folge des Podcast Christian Pavlic. Servus.
Servus Philipp Meisel und servus auch an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Christian, kennst du die Katze?
Ja, und ich habe jetzt schon gerade wieder so leichte innere Unruhe bekommen, als du das nur so angerissen hast. Doch wir kommen ja gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Es war halt mal wieder so, it was one of those days, ne, gegen die Bayern. Man kennt das ja, und manchmal ärgere ich mich selbst darüber, dass ich gegen den VfB getippt habe. Aber es kommt dann halt meistens so, wie es kommt. Und es ist aber nicht der einzige Grund gewesen. Das nehmen wir, glaube ich, vorneweg, Philipp. Es ist jetzt nicht nur der Reklamierarm gewesen. Es gab auch andere Erklärungen für die Niederlage des VfB nach einer sehr guten Leistung. Und da werden wir jetzt im Detail ein bisschen drauf eingehen.
Richtig, die sehr gute Leistung. Ich habe natürlich während dem Spiel an dich gedacht. Ich habe gedacht, wenn die jetzt noch ein Tor machen und der Publish-Tipp kommt durch. Wir hatten natürlich in unserem kleinen intern mit den Kollegen, die Seiten gefahren haben und so weiter, natürlich in unserem kleinen Chatraum auch ein paar Wetten laufen. Fünfer pro Kopf, und da war es auch dann knapp zwischen ein, zwei Kandidaten. Also es war schon ein bisschen Spannung angesagt. Aber ja, starke Leistung, keine Punkte. Das steht auf unserem kleinen, feinen Sendungssheet hier an allererster Stelle. Und ja, kann man natürlich schon so sehen, wenn man auch sieht, in wie viel, sag ich mal, Indexen oder statistischen Werten der VfB Stuttgart eigentlich die Oberhand hatte. Am Endeffekt bringt es dir halt dann aber doch nichts, wenn auf der einzig wichtigen Statistik, nämlich der mit den Toren, mit den erzielten, halt ein 1-3 hinten dran steht. Aber eine Leistung des VfB Stuttgart, die Spaß gemacht hat. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche lang drüber gesprochen mit Marco, und ich hatte gesagt, wenn ich Trainer wäre, würde ich ihnen dies und jenes auf den Weg geben, und einfach geht's da raus, spielt Fußball, habt keine Angst, macht einfach euer Ding. Und genau das ist passiert, und das ist schon auf jeden Fall unter den, sag ich mal, positiven Aspekten abzuhaken, was das vergangene Wochenende angeht, oder?
Richtig, an der Stelle muss ich auch sagen, never forget, dass der VfB vor noch nicht allzu langer Zeit mal zu Hause gegen die Bayern unter Taifun Korkut mal sich komplett hinten zurückgezogen hat, gefühlt 15% Ballbesitz und 0-30 Torschüsse hatte in der Partie. Klar, da gab es natürlich auch noch das 4-1 auswärts, das wollen wir dem Herrn Korkut überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es war wirklich ein überraschend erfrischender und mutiger Auftritt gegen die Bayern. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, bis 14.30 Uhr nicht damit gerechnet, dass es so ein Ding wird. Ich habe auch erst damit gerechnet, dass es eher ein bisschen abwartend wird, dass der VfB die Bayern kommen lässt und dann einfach die Konter setzen möchte. Aber als ich dann die Aufstellung gesehen habe, war mir klar, okay, hier wird mitgespielt, hier wird wirklich mit offenem Visier den Bayern Paroli geboten, und das hat sich auf dem Platz auch gezeigt. Und das ist was, wo man im Nachhinein, auch wenn das Ergebnis nicht gestimmt hat, wo man einfach sehr zufrieden damit ist. Man sieht den VfB wirklich mit der Benchmark, das hast du, glaube ich, so letzte Woche gesagt, des europäischen Fußballs, mithalten, ein richtig gutes Spiel hinlegen und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sich zurückzuziehen und das alles über sich ergehen zu lassen. Und das ist für mich die beste Erkenntnis des Tages gewesen.
Ja, und auch einfach, ja, da ist einfach eine Wandlung vollzogen worden über die letzten Monate, ganz, ganz stark. Das hätte man wirklich noch vor zwei Jahren nicht erwartet, einfach, ja, diese Attitüde, so in ein Spiel reinzugehen. Den Unterschied machte dann meines Erachtens ganz klar die individuelle Klasse. Du hast natürlich selten Mannschaften, die solche Bretter von der Bank bringen können, und du hast natürlich selten Mannschaften, wo Spieler mitspielen, die einfach auf ihren Positionen mit zum Nonplusultra im europäischen Fußball zählen, und das war dann schlussendlich dann einfach zu viel, oder?
Ja, genau. Und du hast es dann einfach gesehen, auch wenn du jetzt beispielsweise die Szene anschaust, Philipp Förster, der übrigens eine super erste Halbzeit gespielt hat, also ja mit der auffälligste Mann noch gewesen ist in der Phase, aber er hat halt seine ein, zwei Dinger nicht gemacht. Und dann siehst du einen Kingsley Coman und einen Robert Lewandowski, die kriegen durchaus schwierigere Abschlusssituationen, aber ballern das Ding halt wirklich präzise rein, so dass einfach wie auch Gregor Kobel nichts machen kann, weil das Ding einfach auf den Punkt ist. Manchmal sagt man so lapidar, das kannst du nicht lernen. Und ich glaube, in dem Fall ist es so, das kannst du nicht lernen. Es gibt beispielsweise, wenn wir jetzt auf die beiden Gegentore in der ersten Halbzeit eingehen, kann ich da wenig bis niemandem einen Vorwurf machen. Das Tor fällt und das ist dann einfach auch kaum zu verteidigen. So und deswegen ist das der kleine, aber feine Unterschied. Nicht nur wir, du und ich, Philipp, haben uns damit ein bisschen auseinandergesetzt, sondern natürlich auch unsere Freunde vom Institut für Spielanalyse, namentlich Steffen Görsdorf, und der hat sich seine ganz eigenen Gedanken zu diesem Spiel gemacht, mit dem Blick natürlich auch auf die Zahlen, Daten und Fakten. Und da würde ich sagen, lassen wir mal den Experten den Vortritt.
Am 9. Spieltag empfang der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Am Ende stand eine 1:3 Niederlage. Der VfB wartet weiter auf den ersten Heimsieg. Waren die Schwaben tatsächlich so viel schwächer? Mitnichten. Der Spielverlauf hatte einiges an streitbaren Szenen in petto, die ihr selbiges zum Endergebnis beitrugen. Schaut man nüchtern auf die Daten, zeigt sich, dass der VfB lange ein Spiel auf Augenhöhe absolvierte und bis zum Schluss auf den Ausgleich drängte. Ein Beispiel. In der turbulenten Startphase der Partie hatte kein Team zwingend mehr Spielkontrolle. Die Bayern spielten 89 Pässe, die Stuttgarter 75 Stück. Beide mit einer Erfolgsquote um die 80%. Die Zweikampfbilanz war ebenfalls annähernd ausgeglichen. In der 20. Minute ging der VfB in Führung. Im Zuge dessen drehten die Bayern auf. Ab der 20. Minute bis zum Pausenpfiff passten die Bayern noch knapp 200 Mal und die Schwaben rund 100 Mal. Zudem schoss der amtierende Meister 8-mal auf den Kasten der Stuttgarter, während der VfB nur noch auf 4 nicht abgepfiffene Torschüsse kam. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Lewandowski zum 2:1. Dass er für seinen Stil untypisch aus der Distanz traf, unterstreicht auch, wie schwer es die Schwaben den Bayern in diesem Spiel machten. Nach Wiederanpfiff starteten die Schwaben die Gegenoffensive. Von der 46. bis zur 60. Minute führten die beiden Teams 42 Zweikämpfe. 26 ging an den VfB, macht eine Zweikampfquote von 62%. In der Viertelstunde danach stieg der Game Control Index, den wir in der Vorwoche vorstellten, des VfBs auf 6,4. Der Bayern lag nur bei 4,8. Beides Werte, die klar über dem Bundesligaschnitt von 3,1 liegen. Aber eins war klar, auch wenn beide Teams in dieser Phase nur jeweils einmal aufs Tor schossen, der VfB war Herr im Ring. Noch wilder wurde die Schlussphase. Ab der 76. Minute bis zum Abpfiff gaben die Stuttgarter nochmal 6 Torschüsse ab, gewannen 53% ihrer Zweikämpfe. Derweil gaben die Bayern lediglich einen Schuss ab, jenen folgend schweren von Douglas Costa in der 87. Minute. Einer von überhaupt nur 3 Bayern-Schüssen in der zweiten Hälfte sorgte dann für den Endstand. Der VfB Stuttgart hat einen großen Fight abgeliefert. In einem Boxkampf würde man sagen, dass das Team unglaublich viele Wirkungstreffer gelandet hat, aber den Favoriten eben nicht auf die Bretter schicken konnte. Positiv, nicht jeder der kommenden Gegner kann Spieler wie Sané oder Costa einwechseln. Für die Stuttgarter ist auf dem Weg zum Klassenhalt ein weiterer Schritt in ihrem Reifeprozess vonstatten gegangen. Sie können die ganz Großen ins Wanken bringen und arbeitet man an der Abschlussqualität, steigen auch die Chancen auf Punkte gegen die kommenden Gegner.
Vielen Dank, Steffen, an dieser Stelle. Wie immer, der etwas andere Blick, der datengetriebene Blick, der dann doch schon ja Interessantes aufwirft, aber schlussendlich auch wieder das bestätigt, was wir eingangs eigentlich jetzt alles schon erwähnt haben, nämlich, dass es eben Spieler gibt, wie Costa, wie Sané, die Bayern von der Bank bringen kann. Und das ist beim VfB Stuttgart nicht der Fall. Das ist dann eben oftmals spielentscheidend. Ich kann an der Stelle nur noch eine kleine Empfehlung aussprechen, und zwar für den Podcast von den Jungs von Steffen Görsdorf und Hannes Kulok, Read the Game, kommt immer montags, blickt auf den vergangenen Spieltag der Bundesliga zurück und arbeitet so jedes Spiel ein bisschen auf und eben da auch ganz, ganz interessante Details, die mir auch so immer so ein bisschen helfen, Spiele einzuordnen, die man vielleicht doch nur so im Vorbeifliegen, jetzt sage ich jetzt mal in irgendeiner Zusammenfassung, gesehen hat, und in irgendwelchen Kurzversionen ist das für mich immer ganz, ganz nützlich.
Philipp.
Apropos im Vorbeifliegen, Christian. Ha?
Ja, du, ich wollte dich gerade nur kurz darauf ansprechen. Ich erinnere mich an unsere Aufnahme nach dem 33. Spieltag in der zweiten Liga, Auswärtsspiel 1. FC Nürnberg. Da habe ich mich erdreistet, zugegeben, die Daten waren jetzt nicht die allerbesten, aber ich habe mich erdreistet, Silas Wamangituka zum Spieler des Spiels zu machen nach dieser Begegnung. Da durfte ich mir von dir was anhören, was ich mir denn nur dabei denken würde und. Silas Wamangituka war für dich und für unsere Redaktion der Man of the Match gegen die Bayern. Was ist denn da passiert in dem halben Jahr, Philipp?
Naja, ich habe tatsächlich, wer mir auf Twitter folgt, der hat das vielleicht gelesen, Silas Verwandlungs-Gituka habe ich quasi dazu gepostet, was so gewissermaßen auch, ja, ich will nicht sagen in Sack und Asche, aber was schon also eine Wiedergutmachung von mir teilweise ist, denn ich habe den Kerl ja schon ein bisschen gefressen gehabt in der Zweitligasaison.
Ich erinnere mich.
Vielleicht sogar ein bisschen arg, ja, aber ich habe einfach keinen Bock drauf, ständig irgendwelche völlig brotlosen Rabonas mir anzugucken und sonstiges Zeug. Das ist hart für mein Verständnis von gutem Fußball, hat das nichts miteinander zu tun. Ich weiß natürlich, dass das die Leute mitnimmt, dass es ihnen Spaß macht, dass es Attraktivität ist, ja, aber Zirkus ist Zirkus und Fußball ist Fußball. Und der Kollege Wamangituka hat eben sich deutlich weg vom Zirkus und in Richtung Fußball entwickelt, zumindest für mein Verständnis. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat ja einfach auch Zahlen produziert. Ihr lest das Stück noch in der App, wenn ihr ein bisschen runterscrollt bei uns, die einfach bemerkenswert waren. Er hat das Tor vorgelegt und zwar endlich mal ohne Firlefanz. Du kriegst den Ball, du wirst in Szene gesetzt, du siehst deinen Kollegen in der Mitte durchstarten, du erkennst die Situation und bist dann noch in der Lage, im Vollsprint und im Halb im Fallen diesen Ball so zu spielen. Und allein für die Nummer hat er eigentlich schon den Man of the Match Button sozusagen von mir bekommen, hat aber insgesamt einfach sehr, sehr stark gespielt. Ist vor allem, und das habe ich auch in dem Stück geschrieben, ist in diesen Sachen, diesen Soft-Skill-Bereichen, nenne ich es jetzt mal, besser geworden. Er hat nicht mehr diese Verspieltheit, dieses Zirkusartige, er hat aber auch körperlich deutlich an Robustheit zugelegt, sein erster Kontakt ist besser geworden, er ist taktisch besser, er arbeitet mannschaftsdienlicher, defensiv ist er halt auch mittlerweile auf jeden Fall ein Faktor, weil er allein schon, weil die Seite halt immer so hoch und runter marschieren muss und trotzdem defensiv da gut mitarbeitet. Und das alles garniert sozusagen mit seinen offensiven Statistiken, die er aufgelegt hat, ihn für mich zum Man of the Match gemacht, ja.
Absolut nachvollziehbar. Und wir sind ja bisher in der laufenden Bundesliga-Saison, das müssen wir echt sagen, wenn es um den VfB geht, mit Toren gesegnet. Also VfB noch nie ohne Tor geblieben in der laufenden Saison. Und dieses 1-0 gegen die Bayern, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, für mich bisher vielleicht das Schönste in der Saison aus VfB-Sicht. Da hat alles gepasst. Das ist präzise.
Alles. Absolut alles, ja.
Super. Das ist so, ist für mich guter, moderner Fußball. Das kannst du dir einrahmen, dieses Tor. Wunderbar.
Richtig. Und dann auch trotzdem immer wieder noch ein bisschen schade, dass diese VfB-Serie von 25 Spielen ohne Niederlage, wenn man selbst in Führung gegangen ist, dann dadurch gerissen ist. Aber wie gesagt, da kommt ein Rückspiel und ich glaube auch da in der Münchner Arena wird der VfB Stuttgart alles andere als der kleine duckmäuserische Club sein, der mal kurz vorbeikommt und die Punkte abliefert. Ich freue mich schon drauf.
Definitiv.
Wollen wir über die menschgewordene japanische Spielzeugkatze sprechen?
Bitte. Das ist, also schöne Einheiten konnte man das ja, finde ich, gar nicht, wie am Anfang. ich kriege dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. So, das ist das eine. Das andere ist dieses Bild aus der ersten Halbzeit aus dem Spiel VfB gegen Bayern. Wie ist deine Einordnung dieser Situation, Herr Meisel?
Also ich muss sagen, die Entscheidung, die von Herrn Osmers getroffen wurde, der dadurch, glaube ich, in seinem dritten Spiel in Folge mit VfB-Beteiligung das fünfte Tor aberkannt hat, durch Nach-War-Eingriff oder mit War-Unterstützung, die trage ich mit. Denn das ist einfach nur mal ein Griff an den Arm, egal wie stark, wie intensiv da gezupft wurde oder was auch immer, oder ob das Trikot in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist ein Kontakt da und der ist einfach ahndenswert und genau das ist passiert. Was mich viel mehr ärgert in der Situation oder an der Szene, ist das Verhalten von Koulibaly an sich, also dass er überhaupt dahin greift. Er braucht es nicht. Ich habe mir diese Spielszene jetzt ein paar Mal angeschaut, so oft es mir eben möglich war und aus so vielen, sage ich mal, Perspektiven, wie es mir möglich war. Meiner Ansicht nach ist Neuer durch den Druck, den er bekommt, weil er eben auch eine schlechte Ballverarbeitung hat beispielsweise, durch den Druck, den er bekommt von Koulibaly, ist er schon im Fallen. der wäre auch so hingefallen, der wäre auch so zu Boden gegangen, der hätte auch so einen schlechten Pass gespielt, den Förster im Idealfall aufnimmt und dann die Bude macht. Es braucht diesen Zupfer gar nicht. Lang doch da einfach nicht hin, Keule. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Das ist absolut unnötig und klar, man kann es natürlich verorten, der Junge ist noch jung und so weiter und hat voller Esprit und hat natürlich irgendwas noch irgendwie machen wollen. Aber um Himmels Willen, Spaß hier. Das Tor fällt trotzdem, bin ich überzeugt davon.
Ja, ich habe das Spiel ganz klassisch bei den Kollegen vom PayTV geschaut und als ich die erste Slow-Mo gesehen habe, also die erste Zeitlupe von der Situation, war mir gleich klar, das Tor wird zurückgenommen. So, das ist, man hat es gesehen, das hat, da hat auch der Schiedsrichter ja nicht lange gebraucht. Es sieht einfach verdammt dämlich aus und zwar von allen Seiten. Es sieht dämlich aus, wie du hast gerade schon angesprochen, von Koulibaly, der da einfach den Arm weglassen muss. Es sieht noch dämlicher aus von Manuel Neuer, der Welttorhüter hin oder her wirklich schon, also das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, wirklich schon einige Szenen auch in seiner Karriere hat, wo er einfach auch nicht gut aussieht. Und das war eine davon. Und es ärgert mich wahnsinnig, dass der VfB das nicht ausgenutzt hat. Weil wenn dieser Arm von Koulibaly nicht da gewesen wäre, dann wäre das Tor genauso gefallen. Du hast es angesprochen. Und dann würden wir vermutlich über eine Bayern-Pleite oder zumindest einen Bayern-Punktverlust reden und über den Patzer von Manuel Neuer. Und all das führte eben dazu, dass nicht nur Manuel Neuer aus der Situation glimpflich davongekommen ist und sozusagen überhaupt nicht mehr groß darüber gesprochen wird, sondern halt eben auch, dass die Bayern das Spiel gewonnen haben und dementsprechend in Anführungsstrichen alles beim Alten war. In zweierlei Hinsicht für mich eine sehr ärgerliche Szene, aber, und das sage ich auch gerne nochmal, keine Fehlentscheidung des Schiedsrichters aus meiner Sicht.
Nee, nein, absolut nicht. Absolut nicht. Und ich meine, wir sind jetzt hier viel im Konjunktiv unterwegs. Der gute alte Dieter Eils wird wahrscheinlich sagen, wäre meine Oma ein Bus, könnte sie hupen, aber das ist einfach ärgerlich. Denn auch ich glaube, es wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn du eben in Führung gehst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass halt quasi im direkten Gegenzug das 1-2 dann fällt und. Du nimmst ihnen das Momentum, pipapo. Aber ist alles Makulatur, kannst du lange drüber diskutieren, jetzt im Nachhinein. Und auch was Missintat getan hat. Ich finde das, also du schreibst hier auf unserem Sheet, Missintat Schelte berechtigt oder nicht. Ich glaube, die Frage ist nicht berechtigt oder nicht, sondern die Frage ist verständlich oder nicht. Und ich finde sie verständlich, denn es ist natürlich, sagen wir es mal so, also ich kann die Argumentation, die an vielen Stammtischen wahrscheinlich lief, auch wenn die gerade nicht besetzt sind, aber ich kann die schon verstehen, die sagt, wäre Gregor Kobel gezogen worden, hätte halt kein Mensch gepfiffen und kein VAR eingegriffen. Und es wurde halt eingegriffen, weil das Nationalheiligtum Manuel Neuer am Arm gezupfelt wurde. Aber insofern ist es schon verständlich, dass man sich da aufregt. In seiner Schärfe, sage ich jetzt mal, und in seiner Deutlichkeit, war ich dann doch ein bisschen überrascht. Ich meine, er ist bekannt dafür, ein bisschen für ein offenes Wort. In diesen runden Sonntagmorgens, die da stattfinden nach den Kicks, da geht schon manchmal einiges. Finde ich auch gut so. Ich war dann doch ein bisschen überrascht. Andererseits aber auch gleichzeitig erfreut, denn auch da schließt sich für mich so ein bisschen ein Kreis zur fußballerischen Leistung. Viel zu oft wird eben gekuscht, auch sage ich mal verbal im Nachgang, wenn solche Situationen mit in Verbindung mit Bayern spielen sind. Und da finde ich es dann doch schon recht angenehm, wenn ein Verantwortlicher eines Bundesligisten halt mal nicht kuscht, sondern sagt, hör zu, das geht mir auf den Senkel. Und auch wenn das nichts bringen wird im Sinne von Änderungen oder dass da jetzt irgendwas zurückgenommen wird oder sonst, ist ja klar. Aber allein die Tatsache, dass man dadurch, dass man das klar anspricht und vielleicht auch ein bisschen polemisch und vielleicht ein bisschen over the top, aber allein die Tatsache drückt für mich eine Attitüde aus, die beim VfB Stuttgart herrscht, die mir dann doch gefällt, muss ich zugeben.
Das ist so ein bisschen, nicht ganz, aber geht so ein bisschen in die Richtung wie das, was Uli Hoeneß erzählte bei den Bayern macht, nämlich sobald sich sein Club angegriffen fühlt, sobald er merkt, hier läuft irgendwas, ich fühle mich benachteiligt, hier stimmt irgendwas nicht, dann haut er auf den Tisch. Und genau dasselbe hat Sven Mislintat auch gemacht. Das ist für mich ein sehr, ja, solange das nicht übers Ziel hinausschießt, sondern so läuft wie jetzt am Sonntag, für mich genau der richtige Weg und genau die richtige Herangehensweise. Ich würde, Philipp, mit dir ganz gerne noch über eine Situation sprechen, weil auch die hat Sven Mislintat angesprochen. Und da dreht sich jetzt nicht um den Reklamierarm von Manuel Neuer, sondern da dreht sich um die Geschichte, dass dem VfB möglicherweise ein Elfmeter zum 2:2 verwehrt wurde durch ein klares Handspiel. Das ist nämlich eine Szene, die Sven Mislintat, so meine ich das zumindest rausgehört zu haben, noch viel mehr geärgert hat als das nicht gegebene Tor durch Philipp Förster. Wie hast du die Situation gesehen?
Ähnlich. Also es ist auch da bin ich auf seiner Linie. Es herrscht einfach keine Linie, keine einheitliche, keine Stringenz. Es wird einfach nach Gutdünken entschieden. Mal die Woche so, mal eine Woche so. Ist es jetzt eine Körpervergrößerung? Ist die Hand irgendwie abgewinkelt anliegen? Pi, pa, po. Das ist einfach für niemanden klar zu überblicken und klar zu entscheiden. Die meinen, die ärmsten Schweine sind die Jungs auf dem Platz, die es pfeifen müssen oder eben nicht pfeifen. Also ich möchte aktuell mit keinem Schiedsrichter tauschen. Das ist was da. Und was eben passiert an dieser ganzen, ist nur Flickschusterei an diesem Regelwerk. Dann haben sie vor ein paar Wochen kam das ab jetzt irgendwie nur noch, wenn der Ball irgendwie bei unabsichtlicher Berührung irgendwie unterhalb des T-Shirt-Ärmels und was weiß ich, Leute, geht's eigentlich noch? Also findet einfach mal eine klare Regelung für dieses Handspiel. Und wenn man die Szene sieht, Mangala drückt ab, der Süle hat die Arme nicht am Körper, auch wenn es keine aktive Bewegung ist. Sowas wird in 95% aller Fälle gepfiffen, beim FC Bayern München eben nicht. Und das ist dann halt schon was, wo ich verstehe, dass sich die Menschen aufregen, dass auch Verantwortliche sagen, hör zu, also ein klares Handspiel gibt's für mich nicht. Und warum greift er nicht ein? Warum greift er da nicht ein? Warum greift er bei dem Zupferle ein und da nicht?
Das ist der Punkt. Und deswegen würde ich an der Stelle, gehe ich mit Sven Mislintat ein virtuelles High Five in dem Punkt. Das ist für mich ein klarer Elfmeter. Das ist für mich nicht nur, für mich ist schon skandalös, dass es überhaupt nicht, also das wurde ja so weggewischt im Spiel. Das war ja gar kein Thema. Also auch offenbar in der Kommunikation zwischen Köln und dem Schiedsrichtergespann. Und ich, bei dieser Handspielgeschichte bin ich so ein bisschen auch sehr natürlich auf kritischem Fuß. Ich versuche für mich das immer, weil ich keiner bin, der auf die Schiedsrichter draufklopfen mag, aber ich versuche immer einfach so Vergleichsgrößen zu nehmen, zu gucken, wie ist das denn da, wie war das denn dort. Für mich ist beispielsweise der Handelfmeter aus dem WM-Finale 2018, immer so ein Bezugspunkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Ecke Frankreich und Ivan Perisic kriegt den Ball so auf Hüfthöhe an seine linke Hand und bewegt so das Handgelenk leicht und der Ball geht zur Ecke raus. Das hat sich dann der Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien angeschaut und es gab Elfmeter für Frankreich. Wurde groß darüber diskutiert. Für mich ist es so, wenn wir sagen, das ist ein Elfmeter, also Hand auf Hüfthöhe, die den Ball zur Ecke rauslenkt, also entscheidend ablenkt, aber noch nicht mal ins Tor oder vom Tor weg, sondern einfach ins Tor aus. Wenn das ein Elfmeter ist, dann sind das von Bayern München gegen den VfB am Samstag 2 Elfmeter für mich. So, dann muss die nämlich nicht irgendwie Ober-, Über-Schulterhöhe und hier und Absicht nicht und Vergrößerung der Körperfläche. Wenn das der Rahmen ist, zu sagen, wir geben Handspiel, und das ist das, was Herr Mislintat gesagt hat, ohne diese Hand steht es 2:2. So, dann ist das für mich ein klarer Elfmeter. Und die Frage ist einfach immer noch, du sitzt dann da, guckst dir diese Spiele an im Fernsehen und weißt nicht, was passiert als nächstes. Gibt das? Gibt das nicht? Das ist ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3. Ja? Letzte Chance vorbei, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Aber das macht mir keinen Spaß. So, ich hätte gerne einfach, wie auch immer es entschieden wird, eine Stringenz. Einfach damit es für jeden nachvollziehbar ist, ist das strafbares Handspiel, ist das nicht strafbares Handspiel? Und solange einfach Szenen komplett nebeneinander gelegt werden können aus verschiedenen Fußballspielen und in der einen Situation gibt es Elfmeter und in der anderen wird es nicht mal angeschaut, bin ich extrem unglücklich damit. Und jeder, der es mitbekommt, vielleicht verfolgt ihr da draußen auch ein bisschen, was so im europäischen Fußball passiert. In England ist gerade die Diskussion ja ganz, ganz groß, auch rund um den Videobeweis. Das ist momentan anstrengend. Ich wiederhole mich gern. Ich bin klar für den Videobeweis und ich bin, er macht das schon viel, viel gerechter und gerade die, auch wenn das Mario Gomez nicht gefällt, aber gerade auch die Abseitsszenen oder so, ist halt schon okay. Nur, wir brauchen Stringenz und wir brauchen Nachvollziehbarkeit trotz des Videobeweises und die ist beim Handspiel momentan einfach noch lange nicht gegeben und ich weiß auch nicht, wann das je passieren soll.
Ich feiere dich ja dafür, dass du noch den korrekten Schiedsrichternamen des Herren aus dem WM-Finale 2018 aufsagen kannst mit Nestor Pitana, sehr großartig.
Das kann ich noch in 50 Jahren, glaub mir.
Ja, ich glaube auch, da ist die kroatische Volksseele natürlich im Innersten erschüttert worden durch diese Nummer, ist ja auch klar, sowas vergisst man so schnell nicht. Übrigens, was ich auch noch gerne hätte, sag's noch einmal, das von letzter Folge, bitte.
Eliminatoria Sudamericana.
Dankeschön. Bitte,
gern geschehen.
Nur noch einmal wollte ich's hören. Ich hab's, ja. Wenn wir in Südamerika schon sind gerade,
Gut, sehr gut.
Ja.
Nächstes Thema.
Ja, nächstes Thema. Die VfB-Verlängerungstrilogie. Weißt du, was ich als allererstes denken musste letzte Woche? Wir haben uns auch dafür gefeiert, dass wir hier, geil, Aufnahmezeitpunkt, endlich können wir mal hier neues Ding, ja, dann schickst du quasi das File ab zum Schneiden, am nächsten Tag kriegst du es zurück und nochmal kurz abnehmen, gegenhören und Verlängerung war da, wo Ende. Und ich sage, alles klar, super gelaufen. Aber gut, so ist es. Aber unterm Strich ist festzuhalten natürlich, der VfB Stuttgart schafft es nach Urzeiten gefühlt mit zwei Leistungsträgern zu verlängern, wenn auch, das haben wir letzte Woche ja schon im Fall von González diskutiert, wenn auch natürlich in erster Linie da im Fokus steht, dass sich Sven Mislintat in eine bessere Verhandlungsposition bringt, was die Ablöseforderung dann irgendwann mal angeht. Aber das ist halt schon Ewigkeiten her, dass man das geschafft hat. Und vor allem heimlich, still und leise. Ja, wir haben nichts davon mitbekommen, so ehrlich muss man sein. Und angekündigt wurde es quasi, ja, wir kriegen das dann, auch da muss man ehrlich sein, wir kriegen es natürlich so ein bisschen vorher schon gesteckt, aber da ist halt alles schon die Tinte trocken und die Social-Media-Posts vom VfB schon im Schedule vorbereitet. Und dann noch dein spezieller Freund Borna Sosa, ebenfalls noch verlängert 2025, Endo auch 2025 und González 2024, richtig? Oder Endo 24? Endo auch 24, ne?
Endo auch 24, genau. Sosa 25.
Also, González steht hier immer noch. González bis 2024, Endo 2024, Sosa 2025. Ist das, Christian, ein Fingerzeig für die zukünftige Ausrichtung des VfB Stuttgart?
Ja, zuallererst möchte ich gerne an der Stelle auch nochmal ein gepflegtes Was erlaube VfB rausschicken. Ja, du hast es gerade angesprochen. Na, ist ja schön, sind ja gute Nachrichten. Aber Leute, ja, ihr wisst doch, dass wir hier Mittwochnachmittag aufnehmen. Ihr könnt doch nicht einfach, nein, Spaß beiseite. Die Nachrichten kamen ja dann und wir haben sie dann auch über unsere Kanäle verbreitet. Und deswegen greifen wir es jetzt auf. Ja, es ist für mich, um deine Frage zu beantworten, es ist für mich ein Fingerzeig für die zukünftige Ausrichtung. Denn der VfB schafft es, das ist ja das, was wir in der vergangenen Woche schon rund um Nicolas González so ein bisschen angesprochen haben. Der VfB schafft es, in diesen Personalien das Heft des Handelns ganz klar in seine Hände zu nehmen. Und das ist entscheidend. Und wenn ich vielleicht gerade noch auf den Kollegen Sosa eingehen kann, von Wataru Endo haben wir wenig bis gar nichts gehört in letzter Zeit. Aber bei Borna Sosa hatten wir immer mal wieder die Geschichten, also kurz zusammengefasst, Länderspielpause, mach dich drauf gefasst, gleich gibt's ein Interview. So.
Sportske Novosti.
Ja, genau. Ja. War aber in letzter Zeit nicht der Fall. Also er hatte ja in der Novemberpause auch nur ein Spiel bestritten, aber da gab's keine Aussagen irgendwie in der Heimat. Und das ist schon mal das Erste gewesen, wo man sich gedacht, okay, alles klar. Da ist einer offenbar mit allem, was rund um den VfB Stuttgart und den Club passiert, mit sich im Reinen. Denn wenn das eben nicht der Fall ist, dann gibt man gerne mal so Interviews in den hiesigen Medien. Und dass dann jetzt eben diese Verlängerung auch noch zustande gekommen ist, das zeugt einfach davon, dass Borna Sosa offenbar wirklich gemerkt hat, okay, hier komme ich voran, ja, hier kriege ich jetzt auch Spielzeiten. Man sieht das, finde ich, auch in den Leistungen, die immer stabiler werden. So die eine oder andere Flanke mehr dürfte dann noch ankommen. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber da ist in den vergangenen Jahren auch, sag ich mal so mit Corona-Lockdown, so die vergangenes halbe Jahr, da ist dann durchaus auch eine Entwicklung bei Borna Sosa vonstatten gegangen. Und dass das jetzt auch zu einer Vertragsverlängerung führt, das ist dann durchaus überraschend. Also für mich vielleicht die Geschichte gewesen, die mich am meisten hat aufhorchen lassen. Das war dann am Freitag die Meldung, ja, so schön, schön scheibchenweise die ganze Woche das rausgeknallt. Aber als dann Borna Sosa auch noch kam und man ja weiß, dass er durchaus geliebäugelt hat, möglicherweise auch mit einem Vereinswechsel. Wir haben uns auch unterhalten im Trainingslager in Marbella, da hat die Roma mal aber ganz gepfeffert, gebuhlt um Sosa. So, dass das jetzt alles nicht passiert ist und er den Vertrag verlängert und wie gesagt der VfB das Heft des Handels in der Hand hat, das ist für mich ein großer Fingerzeig, finde ich. Da wird einiges richtig gemacht offenbar momentan in der Mercedesstraße.
Ja, kann man so festhalten. Kann man wirklich so festhalten. Ich bin dann aber tatsächlich gespannt, wie es sich dann doch wirklich aufs, auf dem Platz dann auch zeigen wird. Weil ich meine, die Personalien sind, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über das Flankenthema, ja. Und oder über das ja, als man als es um Kalajdzic ging, die Einbindung über außen und so weiter, ist halt natürlich eher prädestiniert. Jetzt macht der Borna da am gegen Bayern wohl eins seiner besten Spiele im VfB-Dress, wenn nicht das Beste. Das muss man unterm Strich so festhalten. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Wenn man aber an seiner Kernkompetenz sich abarbeiten möchte, dann sieht man halt eine Statistik. Ja, der stand Samstagabend mit 7 die zweitmeisten Flanken aller Spieler abgegeben in der Bundesliga. Ich glaube, nur Kostic war mit 8 eine besser. Allerdings kamen halt 0 davon an. Ja, und das ist dann halt schon auch eine Sache, da muss er natürlich dran arbeiten. Aber ich bin wie gesagt dran, gespannt, was diese Personalien halt auch so mit der Mannschaft machen. Ja, du besetzt natürlich Positionen dadurch mit langen Verträgen. Was passiert da tatsächlich sportlich mit der Ausrichtung? Wie wird der VfB zukünftig seine fußballerische Ausrichtung vielleicht daran auch noch ein bisschen anpassen? Und was ist eigentlich mit Sven Mislintat? Wann verlängert der denn eigentlich seinen Vertrag?
Das ist auch so die Frage, die sich viele Fans momentan einfach auch stellen. Ja, nicht nur wir Journalisten, sondern eben auch alle, die das verfolgen. Du siehst Vertragsverlängerung Spieler 1, Vertragsverlängerung Spieler 2, Vertragsverlängerung Spieler 3. Aber seit einigen Wochen diskutieren wir eigentlich ja schon darüber, was ist eigentlich mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart. Und das ist eine spannende Geschichte, die möglicherweise doch noch nicht so bald finalisiert wird, wenn man dem Glauben schenkt.
Nee, glaube, das wird das Weihnachtsgutsle.
Ja.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, das kann natürlich, das ist jetzt auch ein Stück weit Fischen im Trüben, denn alles, was wir versuchen, um da unten was ranzubekommen, an dieser, wie wir so gern sagen, um ein bisschen Fleisch ranzubekommen an diesen Knochen, da beißt du gerade auf Granit. Auch das ist eigentlich was Gutes, ja, denn da gab es oft genug auch schon Situationen, da hast du nur mal kurz pieksen müssen und dann ist es irgendwie rausgesprudelt unten. Ja, also die halten gerade schon dicht. Egal wie wir anfangen, ob das jetzt offiziell ist, ob das inoffiziell ist, ob das im Hintergrund ist, ob das Quellen sind, überall heißt es abwarten, abwarten, abwarten. Und auch von Mislintat selbst gibt es ja die Aussage aus dem, ich glaube, sag ich mal, Videopodcasting mit den Kollegen vom SWR, war es, glaube ich, als sie da durch Schliens gewandert sind, da hat er zum letzten Mal direkt drauf geantwortet, als er eben angesprochen wurde, und dann gesagt, es ist eben alles im Fluss, wir sprechen. Es ist auch meinerseits, ich gebe ihn jetzt natürlich sinngemäß wieder aus dem Gedächtnis, sondern nicht 1:1 zitiert, aber ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, aus meiner Seite aus kann ich mir das schon vorstellen, alles Weitere sehen wir dann, Eile besteht nicht. Und wenn man eben sieht, wie der Kollege auftritt und was sein Wort wert ist, dann glaube ich, dass man da jetzt sich keine großartigen Sorgen machen muss, dass der Kollege irgendwie abgeworben werden wird den dringenden Wunsch einer Luftveränderung verspürt. Das glaube ich einfach nicht. Und ich, wie gesagt, bin der Meinung, die VfB-Fans und die Mitgliedergemeinde bekommt das als kleines Bonbon. Wir Michael Reschke-Boys unter den Weihnachtsbaum gelegt.
Ja, und man kann an der Stelle auch nochmal sagen, das ist natürlich ein Thema, das wir auch, das ist gerade angesprochen, intensiv verfolgen. Unser Kollege Carlos Ubina ist da diese Woche intensiv damit beschäftigt. Sobald es da etwas gibt, was Neuigkeiten betrifft oder weitere Entwicklung, dann lest ihr das sofort bei uns natürlich stuttgarternachrichten.de über die App Mein VfB. Und ich glaube, so viel kann man schon vorwegnehmen. Es geht da eher nicht um irgendwie Geschichten wie Luftveränderung, wie du es gerade so schön gesagt hast, sondern da geht es wohl um Kompetenzen. So, das ist das, was der Kernpunkt ist. Und da wird natürlich darüber verhandelt. Wie gesagt, sobald es aber was gibt, lest es bei uns.
Ja, wir wissen doch alle, was für eine Position da frei ist. Ist doch klar. Ne? Wahrscheinlich wird es so laufen wie letzte Woche mit Endo. Wenn die Sendung kurz bevor wir sie hochladen, kommt die Pressemitteilung aus dem Roten Haus, dann hast du dann wieder Pech gehabt.
Wir sollten denen in Zukunft einfach nicht verraten, wann wir aufnehmen, so das ist, oder wir sollten es einfach jede Woche ein bisschen anders machen, dann kriegen wir das noch irgendwie in die Sendung oder haben halt Pech, aber Leute, lieber VfB, ne? Nein, es ist schon okay, aber Mittwochnachmittag, denkt dran, so.
Ja. info@meinvfb.de, ne? Gut, nächster Themenschwerpunkt ist einer, der gar nicht so wirklich zum Tragen kam jetzt am Wochenende, wie es vielleicht manch einer sich gewünscht hätte, der auf große Schlagzeilen aus ist. Nämlich das Thema TV-Gelder hat ja letzte Woche viel, viel Betrieb gesorgt. Stichwort Liga-Gipfel ohne 4 und so weiter und so fort. Ja, das Thema TV-Gelder. Die Kollegen Hitzlsperger und Rummenigge haben es vermieden, dieses heiße Eisen am Wochenende weiter zu schmieden, indem sie sich nämlich schön aus dem Weg gegangen sind und die Kameras dahingehend zumindest gemieden haben, dass es keine Kommentare gab in diese Richtung. das ja bestätigt so ein bisschen, was ich letzte Woche oder was vorletzte Woche, wo wir drüber gesprochen haben, schon gesagt, der VfB in Person Hitzlsperger ist clever genug und vor allem auch gut beraten genug, das muss man eben auch sagen, ja, dass er kein weiteres Feuer ins Eis, Feuer ins Öl gießt, genau.
Sehr gut.
Öl ins Feuer gießt in dem Fall, sondern die gucken sich das schön an, die sehen ganz genau oder haben ja ganz genau registriert, auch wie sich die, sag ich mal, öffentliche Debatte eigentlich eher pro derer, die ausgeschlossen wurden, verschoben hatte. Und ja, sind clever genug, da jetzt nicht nochmal nachzulegen und sich vielleicht selber dann in die Nesseln zu setzen. So, jetzt habe ich genügend Phrasen bemüht innerhalb von...
Das waren, glaube ich, drei in einem Satz oder
yeah,
so. Stark.
Ja, war richtig gut. Ja. Nein, aber das wird weitergehen. Das wird aber hoffentlich in einer Art und Weise weitergehen, die nicht mehr dieses ganz große Rumorige irgendwie annimmt. Und wie wir jetzt wissen, sind auch genaue Zahlen auf dem Markt und die unterlegen einfach, finde ich persönlich, das Vorgehen oder die Argumentation derer, die dieses Positionspapier geschrieben haben, ja, VfB, Regensburg und so weiter, die wo man eben ganz klar sieht, der FC Bayern knackt hier die magische Marke der VfB mit um die 40 oder was Millionen Euro rum, das ist halt, die Diskrepanz ist so riesig, der Graben so tief, dass ich halt einfach, das ist nur logisch, dass man sich Gedanken macht, wie können wir das ein bisschen gerechter versuchen zu verteilen, ohne dass man jetzt gleich hier den ganz großen Sozialismus ausruft und sonst was, aber halt um einfach Chancengleichheit vielleicht ein bisschen mehr wieder zu fördern, anstatt genau das Gegenteil, was gerade passiert. Du hast die genauen Zahlen, Christian.
Ja, beziehungsweise nicht ich, so viel Zeit muss sein und so viel Fans muss sein, das haben die Kollegen des Kicker präsentiert am Montag und wir haben uns das natürlich aber auch dezidiert angeschaut und für euch aufgelistet, wie sich diese Gelder nicht nur in der Gesamtheit, sondern auch national und international verteilen und da merkst du einfach genau das, was wir neulich auch mal mit Marco Schumacher besprochen hatten in einer unserer Folgen. Diese Schere geht immer weiter auseinander. Die Bayern haben es mittlerweile geschafft, die magische Marke von 100 Millionen zu knacken. Also unfassbare Zahlen. Demgegenüber ist der VfB sehr, sehr, sehr weit unten auf dem Relegationsplatz, wenn man so möchte. Da sind nur noch Union Berlin und Arminia Bielefeld dahinter. Und das ist einfach schwierig. Das macht es auch für andere Vereine komplizierter. Beispielsweise, wenn man sich so Clubs auch anschaut, die jetzt vor ein paar Jahren noch international aktiv waren und jetzt eben ein, zwei Jahre das verpasst haben, so Eintracht Frankfurt, da ist dann plötzlich ein riesiges Minus, sobald du da mal nicht irgendwie in dem oberen Drittel landest. Das ist sozusagen schwierig und das sorgt einfach dafür, dass dieses obere Drittel immer weiter abdriftet vom Rest. Das ist die Gefahr.
Ja, es wird auch, ich meine, in den letzten Jahren gab es eigentlich in der Bundesliga einen Club, der diese Gap irgendwie versucht hat oder geschlossen bekommen hat. Durch sehr gute Arbeit, durch sehr gute Transfers, durch sportlichen Erfolg, das Borussia Mönchengladbach.
Richtig, ja.
Ich glaube halt, dieser Weg ist nicht mehr allzu oft möglich. Denn da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass es eben so passt. Und das ist keine gute Grundvoraussetzung für die Liga an sich. Warum das so wichtig ist oder warum man, gute Argumente dafür finden kann, für eine gerechtere Verteilung dieser Fernsehgelder. Da kann ich euch nur das aktuelle Video von den Schwabensturm-Jungs ans Herz legen. Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Reminiszenz ist an das tolle Ausgliederungsvideo vom VfB damals. Die Älteren erinnern sich. Aber da wurde einfach ein sehr guter Job gemacht mit grafischen oder comicartigen Erklärungen in dem Videoformat, das eben ganz genau aufarbeitet, was da eigentlich genau passiert, ja, wie groß die Diskrepanz ist, welche Summen bewegt werden, warum es wichtig ist, dass man gerechter verteilt. Wir hatten das die Tage auch schon mal aufgegriffen in unserem VfB Newsblog, den ihr ja in unserer App immer lest und den ihr auf unseren Seiten Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de immer meistens oben im Top-Bereich seht. Da ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja, also das ist einfach gut gemacht und ich bin sicher, dass dieses Thema weiterhin schwelen wird, auch gerade wenn eben Fans mal wieder irgendwann zugelassen sein sollten in Stadien. Da wird viel passieren, diese mit großem Brimborium vom DFB angekündigt oder von der DFB angekündigte Taskforce, wo Fanvertreter drin sitzen, all das, da ist noch nicht so viel passiert und so weiter und so fort. Also Das ist mit Sicherheit ein Thema, unabhängig von den beiden Personen, Hitzelsberger, Rummenigge, die da jetzt so als Pole so ein bisschen dastehen, als Gegenpole. Unabhängig davon wird da noch viel passieren und es wird uns auch noch in der ein oder anderen Sendung, Christian, die noch folgt, im nächsten Jahr beschäftigen.
Davon ist auf jeden Fall auszugehen und nochmal vielleicht ein Wort zu diesem Video, das du gerade angesprochen hast, das, was ich sehr schön fand darin, war eben dieser Grundton, dass es nicht nur so ein Draufgeklopfe war, sondern eher wirklich nach vorne gerichtet und die Botschaft war, Leute, ihr habt jetzt die Chance, seht es als Chance, ihr habt jetzt die Chance, irgendwie die Geschichte nochmal in richtigere Bahnen zu lenken, verpasst die nicht. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Oder um es mit einer bekannten deutschen Weisheit zu sagen, was du heute kannst besorgen, fällt nicht weit vom Stamm. Und ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir weiter mit unserem nächsten Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der NLZ Newsflash in dieser Woche, meine Damen und Herren, ist mal wieder mit dabei, muss man einfach sagen. Wir haben, glaube ich, die letzten 2-3 Wochen haben wir ihn gar nicht dabei gehabt, eben weil wir einfach auch nichts zu berichten hatten. Ne? Die Mannschaften wurden quasi Ende Oktober aus dem Spielbetrieb genommen, gerissen, wie auch immer man das nennen möchte. Natürlich völlig zu Recht, auch das ist unbestritten. Die Jugendmannschaften, sag ich mal, U17, U19, die werden weiterhin da bleiben, wo sie sind, nämlich im Lockdown. Die dürfen zwar trainieren auf dem Vereinsgelände, aber Pflichtspiele wird es vorerst keine geben. Und ich glaube, auch in diesem Jahr ist da überhaupt nichts mehr zu erwarten, wie sie es dann nach der Winterpause, ich glaube, regulär werden die Ende Februar, Anfang März so rum eingestiegen, müsste ich nochmal gucken. Aber da wird so schnell nichts mehr passieren. Jordan Meyer kann also seine Verletzung in aller Ruhe auskurieren. Aber der VfB 2, der wird wieder spielen dieses Jahr. Und zwar hat sich jetzt nach langem Hin und Her die, sag ich mal, Regionalliga-Konferenz mit Unterstützung der Politik dahingehend entschieden, dass es ab dem Wochenende 11. bis 13. Dezember wieder Pflichtspiele in der Regionalliga Südwest geben wird. Wie finden wir das, Christian?
Ich finde das prinzipiell schön, dass eben auch die zweite Mannschaft wieder spielt. Ich muss nur ganz ein bisschen einschränkend sagen, ob und wie das dann durchgezogen wird, das wird man sehen. Zum einen aufgrund eben möglicher Corona-Fälle, die immer wieder auftauchen und die ja einfach doch immer für Spielabsagen sorgen. Und zum anderen sind jetzt die Fußballplätze in der Regionalliga nicht alle so auf dem Standard wie in der Bundesliga. Und da kommt ja jetzt dann vielleicht doch auch noch sowas wie der Winter, auch wenn wir das alle nicht geglaubt hätten. Also alles so ein bisschen ein paar Unwägbarkeiten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, dass man das wieder aufnimmt. Zum einen auch, dass die Mannschaft noch wieder Trainingsbetrieb haben, wieder eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen und was natürlich auch nicht unwichtig ist, du hast ja verschiedene Regionalligen und ich meine, korrigiere mich, ich meine West oder zumindest irgendeine Regionalliga spielt schon wieder und auch allein aufgrund deswegen Aufstiege, Abstiege und so weiter, muss da natürlich auch ein Stück weit Wettbewerbsgleichheit herrschen und insofern ist es einfach schon wichtig, dass da wieder gekickt wird. Natürlich, Sicherheit geht vor, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, da sind wir uns alle einig und dürfen keine Spielchen mit dem Feuer betrieben werden, aber wenn das funktioniert und wenn das einigermaßen, sage ich mal, zu nicht zu großer Entzerrung kommt und nicht jedes Wochenende die Hälfte der Spiele ausfällt, dann ist es okay. Wie siehst du es?
Ich habe am vergangenen Freitag länger mit Frank Fahrenholz telefoniert und deswegen hake ich jetzt gleich mal ein beim Stichwort Wettbewerbsgleichheit. Das war wirklich das, was er so angeführt hat. Er hat gesagt, wir, und das ist eine kleine Korrektur zu deinem Ding, also Regelbetrieb im Training haben die ganze Zeit. Ja, aber was er eben gesagt hat, also wir haben den Luxus, weil wir eben als Lizenzspielermannschaft gelten und in Baden-Württemberg sind, wir durften die ganze Zeit trainieren, aber in Rheinland-Pfalz durfte eben keiner trainieren, zumal dort auch nicht vollumfänglich unter Profibedingungen gearbeitet wird. Das wiederum bedeutet, diese Mannschaften dürfen jetzt quasi 2 Wochen Vollgas trainieren, um dann an dem Wochenende wieder irgendwie am Start sein zu können. Und da kommt natürlich die Wettbewerbsgleichheit schon irgendwo zum Tragen. Dazu kommt, wie du es richtig angesprochen hast, die Stadion, sagen wir, Gegebenheiten sind überall anders, Stichwort hygienische Bedingungen, Abstand und so weiter und so fort. Also da wirst du wahrscheinlich den ein oder anderen Kuriositäten um Himmels Willen kommen. Ich finde es natürlich schön für die Mannschaften an sich, dass eben wieder Regelbetrieb herrschen wird, zumindest vorerst. Im Sinne oder in der ganzheitlichen Betrachtung finde ich es nicht korrekt. Genauso wie ich es nicht korrekt finde, dass es Bundesliga-Fußball gibt in diesen Zeiten.
Genau, das ist so der Gesamtkontext, ne, der einfach über allem steht.
Ja, klar, ich kann es natürlich verstehen. Brot und Spiele, die Leute brauchen irgendwas, auch wir brauchen irgendwas. Also da muss man realistisch sein. Das ist halt ein Stück weit von der Politik schon so, dass da beide Augen und alle verfügbaren Hühneraugen zugedrückt werden, damit die Bevölkerung, zumindest die, die es mit Fußball gerne schaut, ein bisschen was hat, was sie zu Hause hält. Ja, und also das ist bitter, aber so ist es halt nun mal. Ja, aber diesen ganz großen Kontext will ich gar nicht aufmachen. Fakt ist, die Mannschaft hat, das bestätigte mir der Coach, sehr ordentlich mitgezogen. Die haben sich also unabhängig davon, ob es jetzt weiterging oder nicht, haben die sich quasi individuelle und gruppentechnische oder für die Gruppe geltende Ziele gesetzt. Daran wurde intensiv gearbeitet. Es gab jeden Freitag ein internes Testspiel 11 gegen 11, wo es das ein oder andere Mal auch ordentlich gefunkt hat, ja, weil es natürlich auch da um, sag ich mal, hierarchische Geschichtchen geht, ja, ist ja logisch. Ich kenne das noch von meiner Zeit früher, wenn es bei uns Testspiel 11 gegen 11 gegeben hat, beim SV Eintracht, da hat es meistens mehr gefunkt wie sonntags auf dem Platz. weil natürlich jeder dem Trainer zeigen wollte, dass er dich aufstellt. Ja, das ist alles schön und gut. Ich würde sich jetzt zeigen, wie sich das dann gestaltet für die Mannschaft. Und das hat Fahrenhorst eben auch gesagt, ist es einfach schön, weil sie jetzt wieder die Gelegenheit hat, an diesen Prozess anzuknüpfen, in dem sie begriffen war. Das war ja nach dem Saisonstart mit zwei Pleiten gegen Mannschaften, wo man nicht damit gerechnet hat unbedingt. Haben die sich ja richtig reingebissen. Die haben einen guten Job gemacht, haben aus 9 Spielen 15 Punkte geholt, stehen auf Platz 10 in der Regionalliga Südwest und wurden aus diesem Prozess, der auch Entwicklung mit einbezieht, vollkommen rausgerissen. Und insofern bin ich sehr gespannt und ich werde auch in dem ein oder anderen Heimspiel im Robert-Schlienz-Stadion zugegen sein.
Ja, zuletzt lief es ja, also vor diesem zweiten Lockdown lief es eigentlich ganz gut für den VfB 2, erinnere ich mich dran. Gute Partie abgeliefert gegen Kickers Offenbach, Auswärtssieg bei TSG Hoffenheim 2. Also da ist, glaube ich, schon auch die Zuversicht da einfach, dass man diesen Faden wieder aufnehmen kann. Und zuletzt, also vor diesem Lockdown, hat der Pfeil ganz klar nach oben gezeigt beim VfB 2. Es wird spannend. Wieder so ein neuer Reset-Knopf, der gedrückt wird. Alle Karten so ein bisschen neu gemischt, wie es halt dann da weitergeht. Aber wie sagt man so schön, wir werden das beobachten.
Apropos Pfeil, der Pfeil oder der Ausschlag in der Tabelle, was die Fieberkurve angeht, der ist bei unserem nächsten Programmpunkt bei beiden Mannschaften absolut gleich. Sowohl Werder Bremen als auch der VfB Stuttgart haben aus den letzten 4 Spielen, und zwar in exakt derselben Reihenfolge, 4 Unentschieden hintereinander und eine Niederlage geholt. Rate mal, wie das Spiel ausgehen wird am Wochenende.
Zweiter Quick Fact. Bisher sind 9 Spieltage gespielt. Jedes Mal, wenn an diesen 9 Spieltagen der Pavlic im Einsatz war, hat der VfB Stuttgart unentschieden gespielt. Jetzt rate mal, wie das Spiel am Sonntag ausgeht.
Siehst du mal.
Ich bin am Sonntag dran es schreit fast so ein bisschen förmlich danach. Aber eigentlich wäre es jetzt schon mal wieder Zeit für einen Sieg, ne, für den VfB, gerade auch, weil der Auswärts bisher eigentlich ziemlich stabil war.
Ja, das gilt für beide Mannschaften. Also das kannst du Werder natürlich genauso mit ins Boot nehmen, was das angeht, beim Nikolas Auswärtsspiel für den VfB Stuttgart an diesem Sonntag. Es ist so ein Fingerzeigspiel. Ja, es ist so ein Spiel, das dir so ein bisschen aufzeigt, wohin die Reise geht in den nächsten Wochen. Das ist der Tabellensituation beider Mannschaften bedingt, die halt so in so einem Mittelfeld irgendwo schwimmen und wo es nach unten nicht viel ist und nach oben geht. Ja, aber es ist halt einfach unabhängig auch von der Tabellensituation, ist es so ein Fingerzeigspiel, das einfach dir, weil es dir ein Gefühl vermittelt, ja, weil dir dieses, wovon die Trainer immer so gern sprechen, wir müssen uns mal wieder belohnen, das hat auch Matarazzo gesagt, jetzt nach dem Spiel gegen Bayern. Also ich freue mich schon sehr auf den Tag, wann wir uns endlich mal wieder belohnen, aber das gibt dir dann einfach was, auch weil es ein Tabellennachbar ist. Das kann dich tragen für die nächsten Aufgaben. Und insofern ist das für beide ein Spiel mit relativ hoher Bedeutung, sage ich jetzt mal, auf der emotionalen Schiene. Tabellarisch ist natürlich schon so, dass du nicht komplett in die Region abstürzen kannst, wo es gefährlich wird. Aber ich sag mal, fürs Gefühl so ist es ganz wichtig, da einen Dreier mitzunehmen. Gilt für beide.
Ja. Für das Gefühl ist es wichtig und ich finde aber auch, es ist auch jetzt zum ersten Mal wirklich auch so ein Ding, du hast es gerade angesprochen, beide Vereine haben jetzt das letzte Spiel verloren. Man will jetzt ja noch nicht 2 hintereinander verlieren. Ich glaube, ich befürchte fast, ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber ich befürchte fast, dass wir jetzt kein so schönes Spiel sehen werden, wie jetzt die ganzen Wochen davor auch beim VfB, sondern ich glaube, dass eben keiner jetzt einfach zwei am Stück verlieren möchte. Und wenn man sich die Tabelle so ein bisschen anschaut, du hast gesagt, man fällt jetzt nicht ins Bodenlose, auch wenn man verliert am Sonntag. Aber so hinten, die Mannschaften fangen so ein bisschen langsam an. So Mainz pünkelt mal hier und mal da. Der erste FC Köln gewinnt bei Borussia Dortmund. Da mein persönlicher Rant gegen Borussia Dortmund geht erst in der nächsten Folge dann raus, wenn der VfB gegen Dortmund spielt. Das hebe ich mir auf für nächste Woche. Da habe ich meine ganz persönliche Meinung. Aber du siehst jetzt, die holen auch Big Points. Jetzt nur mal Schalke ausgenommen. Aber da hinten wird schon jetzt gepunktet. Und wenn du jetzt dann eben nochmal verlieren solltest, dann bist du schon da hinten drin, musst wirklich aufpassen, dass du im Dezember schon nochmal wieder punktest und so. Und ich glaube, das möchten beide Mannschaften einfach nicht.
Da bin ich ganz bei dir, das ist richtig. Natürlich kann man das schon so, diese Conclusio auf jeden Fall haben, ist ja ganz klar. Es gibt keinen Ersatz für Siege, ist ja auch logisch. Den wollte ich schon länger mal bringen, mir ist jetzt kam er mir gerade recht. Lass uns doch mal so ein bisschen auf das, sag ich mal, taktische Tableau schauen fürs Wochenende und deswegen den Einspieler von Jonas jetzt einfach mal abfahren.
Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Nächsten Sonntag kommt es zu einem interessanten Duell im Mittelfeld. Mit Bremen und Stuttgart treffen da zwei namhafte Teams aufeinander, die auch gleich viele Punkte auf dem Konto haben, aber fußballerisch kaum unterschiedlicher sein könnten. Bremen hat ja eigentlich eine Tradition von Offensivfußball, von Kombinationsfußball durch die Mitte auch. Und seit Florian Kohfeldt da übernommen hat, standen sie ja auch eigentlich genau für diesen Fußball, haben guten, beweglichen Fußball gespielt, auch mit Max Kruse einen sehr prägenden Spieler drin gehabt mit dieser Freirolle. Nur davon sieht man in dieser Saison gar nichts mehr. Also nachdem sie wirklich eine schaurige Saison hinter sich haben, wo sie auch defensiv große Probleme hatten, und nachdem sie auch in diesem Sommer nicht so richtig nachlegen konnten auf dem Transfermarkt, treten sie in dieser Runde wirklich sehr konservativ auf. Also das Ballbesitzspiel zum Beispiel ist schon sehr schwach und Bremen kommt eigentlich fast nur übers Spiel gegen den Ball, wo sie dann auch eine hohe Intensität abliefern, wo sie auch aggressiv verteidigen, wobei sie jetzt in den letzten beiden Spielen auch sehr tief hinten drin standen. Also muss man mal sehen, ob sie sich gegen den VfB ein bisschen mehr zutrauen. Dennoch gibt es auch ein paar Einzelspieler, auf die der VfB aufpassen muss, wie zum Beispiel Leonardo Bittencourt, der einfach ein sehr beweglicher, kreativer Spieler ist und der momentan so ein bisschen diese Rolle von Milot Rashica aus der vergangenen Saison übernimmt. Und dann hat Bremen noch Ludwig Augustinsson auf der Linksverteidigerposition, der einfach sehr gute Flanken schlagen kann, auch gute Standards tritt. Und wenn halt auch mal nichts geht bei Bremen, dann kann der immer mal einen gefährlichen hohen Ball reinbringen und ist mit 3 Assists auch schon der beste Vorbereiter bei Bremen. Also da gilt es auf jeden Fall, hellwach zu sein, auch wenn der VfB es schaffen sollte, das Spiel zu kontrollieren.
Ein recht herzliches Dankeschön an den Kollegen Jonas Bischofberger, der Werder Bremen für uns ein bisschen auseinandergedröselt hat. Und das fand ich jetzt zum Beispiel ganz spannend, dass so nach diesem Fastabstieg, als man sich gerade so durch die Relegation noch gemogelt hat, wirklich dieses konservative Spiel bei Werder Bremen Einzug gehalten hat. Außer jetzt, man hat sich dieses vergangene Spiel bei VfL Wolfsburg, das war alles Kraut und Rüben, das habe ich gesehen. Also da war irgendwie jeder Schuss ein Treffer bis zur 50. Minute. Aber im Großen und Ganzen ist auch so ein bisschen mein Eindruck, ja, dass bei Werder Bremen eher so Angst, Essen, Seele auf ist. Also da ist wenig Mut zu sehen. Und der Einzige, das hat Jonas gerade so ein bisschen am Ende anklingen lassen, also der Einzige, der wirklich sowas wie Spielwitz und Mut und Freude ausstrahlt, ist Leonardo Bittencourt. Ja, das ist noch nicht mal ein Milot Rashica, der noch fraglich ist für das Spiel. Von dem hat man jetzt auch in dieser Saison wirklich wenig gesehen. Aber Bittencourt ist so einer, der, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, für mich ist er so ein bisschen immer ewiges Talent. Immer so ewig jung geblieben, aber so richtig. Den krassen Durchbruch schafft er nicht, aber momentan trägt er das Spiel von Werder Bremen.
Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt übrigens.
Ein Name wie ein Gedicht.
Ein Name wie ein Gedicht. Und jetzt pass auf, kommt die Quizfrage. Wer war sein Papa?
Ja. Falscher Fuß.
Der hört auf den Namen Franklin Bittencourt und war lange Zeit bei Energie Cottbus
aktiv. Ja, sicher. Du erinnerst dich. Ja, sicher, unter Ede Geier und mit.
Das war diese Mannschaft von Cottbus, die das Novo im deutschen Fußball geschaffen hat, und zwar welches?
Ich meine zum ersten Mal in der Bundesliga mit 11 nicht-deutschen Spielern in der Startelf, kann das sein?
So sieht's aus, richtig, ja.
Ja, mit dem legendären Pipliza im Tor und einem meiner persönlichen Lieblingsspieler, Vasile Miriuta, rumänischer Nationalspieler, weiß nicht, ob sich jemand noch an ihn erinnert, Energie Cottbus, herrlich. Stadion der Freundschaft, Ede Geier, wow. Also das waren noch Zeiten. Ja, aber jetzt, der Name, jetzt hat es geklingelt. Ja.
Das waren noch Zeiten, sind jetzt wunderschön vom Weg abgekommen. Eigentlich wollten wir uns um den Junior des Herrn Bittencourt kümmern. Ja, ist halt Angst, Essen, Seele auf, ist jetzt nochmal der Einstieg so. Der ist halt ja vielleicht einer der wenigen, der das abschütteln kann. Und deswegen halt so, sage ich jetzt mal, ein Faktor gerade ist in deren Spiel. Ich meine, er ist technisch sowieso gut. Ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga auch. Also Sprinter, technisch gut, kann Tore machen, kann vorbereiten. Hat in den letzten Jahren so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Pause gehabt, weil er war halt oft verletzt, aber das hilft dir natürlich auch, oder das spart dir einfach Energie, die er jetzt wohl gerade aufzubringen imstande ist. Er ist ein Unterschiedsspieler für Werder. Ähnlich wie Milot Rashica auch, oder Rashica, oder Rashica, Christian,
helf mir. Rashica.
Rashica. Der natürlich Spiele drehen, entscheiden kann, durch seine individuelle Qualität. Aber dieses, ja, das Grundsätzliche, was dahinter steckt, warum er halt so auffällig ist, ist eben auch das, dass, sag ich mal, Kohfeldt, der ja lange dafür auch bekannt war, doch einen relativ offensiven Ansatz zu spielen. Werder ist ja eher auch ein Verein, der wie der VfB diese Tradition hat, zu sagen, wir haben schon immer offensiv und Raute und unter Thomas Schaaf und Titel hier und Titel da. Die haben so ein bisschen dieselben Probleme, so ein bisschen, sag ich mal, im Mitschwingen im Vereinsumfeld wie beim VfB auch. Die Erwartungshaltung, Vorsicht, ja, schwieriges Wort im VfB-Kontext, aber die ist einfach da. Das ist, der Verein war jahrzehntelang bekannt dafür, einen richtig geilen Ball zu spielen. Und jetzt hat man Mut bewiesen, und zwar in Person von Frank Baumann, indem man eben sagt, der Kohfeldt macht erstmal weiter. Die sind ja durch so wunderbar gegangen in der letzten Saison. Ja, da hätten ganz andere Vereine, hätten da schon 8-mal irgendwie einen Übungsleiter ausgewechselt. Und das wiederum, finde ich, hat bei Kohfeldt so ein bisschen dazu geführt, dass er eben von dieser, sag ich mal, von diesem Werder-Weg abkommt und halt doch eher, sag ich mal, so ein bisschen Buchhalterfußball gerade spielen lässt. Ja. Und da ragt natürlich ein Bittencourt heraus, ganz klar.
Ja, ich finde Florian Kohfeldt übrigens auch eine sehr interessante Personalie. Ich durfte ihn zum ersten Mal kennenlernen. Da war noch Trainer der zweiten Mannschaft von Werder. In der dritten Liga damals haben die gespielt. Das war ein Auswärtsspiel beim VfR Aalen. Letzter Spieltag, das war dieser legendäre Spieltag. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, als die Stuttgarter Kickers dann dramatisch abgestiegen sind. Am selben Tag auch VfB und VfB 2 abgestiegen. Also dieser
schwarze Tag für Stuttgart. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. 2016, ne?
Genau. Da durfte ich damals beim VfR Aalen gegen Werder 2, da gab es so eine große Konferenz. Und Florian Kohfeldt hat seine Mannschaft da zum Klassenerhalt geführt. Ein bisschen überraschend, die hatten gar keine so eine gute Ausgangssituation. Aber daran, an diese Szene, sozusagen diese Rettung, da musste ich immer ein bisschen dran zurückdenken, als jetzt eben Werder Bremen in der vergangenen Saison immer so am seidenen Faden hing. Irgendwie habe ich das ihm immer zugetraut, weil er einer war, der hatte ich dann auch vor dem Spiel, also wirklich, wo große Anspannung war und einfach alles nicht klar war, irgendwie 5 Mannschaften konnten theoretisch absteigen. Er hat trotzdem so einen Optimismus versprüht, wir schaffen das schon, wir kommen da durch, macht euch keine Sorgen. Und genau das hat er in der vergangenen Saison bei Werder Bremen gemacht, auch wenn die Leistungen nicht dafür gesprochen haben. Und momentan, hast du es richtig angesprochen, momentan fehlt mir das fast so ein bisschen. Das ist so, auch Florian Kohfeldt wirkt nicht mehr so ganz ballastfrei, wie er sogar noch vor den Relegationsspielen gegen Heidenheim wirkte. Und das finde ich ein bisschen interessant. Auf der anderen Seite ist es eine Chance für den VfB, ja. Da läuft auch nicht alles rund. Ich verwende jetzt dieses Wort nicht wieder, was du gerade angesprochen hast. Aber das ist doch durchaus auch wieder der nächste Gegner, den du auswärts hast, wo nicht alles Ast reinläuft und wo du, wenn du die richtigen, sag ich mal, die richtigen Peaks ersetzt, einfach auch Punkte mitnehmen kannst. Und das ist sicher auch den VfB-Verantwortlichen sehr, sehr bewusst, da bin ich mir sicher.
Ich hoffe auch, dass Materazzo einfach diese Piekser wieder vorgibt. Also der Weg, der eingeschlagene, ist meiner Ansicht nach alternativlos. Du musst einfach wieder so spielen, mit aggressivem Pressing, mit starkem Umschaltverhalten, mit laufstarken, sprintstarken Spielern, die für viel Bewegung, viel Betrieb sorgen, die einfach in der Lage sind, auch Stress auf eine Abwehrreihe oder auf einen Defensivverbund auszuüben. Und das hat der VfB Stuttgart bisher gut geschafft. Ich glaube auch, dass das einfach wieder der Weg sein wird, wenn ich mir da anschaue, wie Thorns beispielsweise gespielt hat. Ich meine, da ist mir das Herz aufgegangen. Der Kerl hat sich verrissen. Ja, das willst du sehen als Fan, das willst du sehen als Begleiter, als Journalist, der diese Mannschaft begleitet. Das macht Spaß, das holt dich ab, das ist einfach gut so. Und dann denke ich, wenn man es 1-1 runterbricht, hat der VfB die besseren Waffen aktuell als Bremen. Auch was die individuelle Qualität angeht, muss man sich nicht verstecken. Und dann hast du halt noch den Gonzales-Faktor. Ja, der kann einfach eine Rolle spielen. Also Nico trainiert diese Woche schon relativ intensiv, zwar alleine mit dem Matthias Schiffers, der also die, sag ich mal, diese klassischen Zweikampfbelastungen sind, denen ist er noch nicht ausgesetzt, die es natürlich in Spielformen gibt. Aber es ist durchaus so, dass diese Verletzung, dieser Innenbandanriss dann doch nicht so gravierend ist, Teilriss, ja, Anriss, wie immer man es nennt, wie man zuerst angenommen hat, beziehungsweise der Heilungsverlauf besser, als man es angenommen hat, beziehungsweise befürchtet hat. Und das macht ein Türchen auf für ihn am zweiten Advent.
Oh, sehr schön, ein Türchen. Und auch wenn es nicht für 90 Minuten reicht, ich glaube, da sind wir uns eigentlich, für 90 Minuten wird es nicht reichen, aber ein Nicolas Gonzalez ist einfach auch für die Momente, die auf dem Platz stehen. Und wenn es eine halbe Stunde ist, kann viel wert sein. Und angenommen, Gonzalez kriegt seine Einsatzzeiten, dann ist es ja auch immer die Frage, lässt du ihn dann von Anfang an spielen und nimmst ihn raus oder bringst du ihn am Ende? Ich tendiere immer dazu, zu gucken, wie so ein Kick läuft. Und wenn es nach 60 Minuten spitz auf Knopf steht und dann kannst du Nicolas Gonzalez einwechseln, finde ich das persönlich sehr cool. Aber vielleicht haben sie da beim VfB auch andere Pläne. Aber das ist immer was ich immer ganz spannend finde. Also wenn du einen Spieler hast, der keine 90 Minuten gehen kann, wann bringst du ihn und wann bringst du ihn nicht oder bringst du ihn überhaupt nicht? Das, finde ich, wird spannend sein zu beobachten.
Ja, ja. Oder auch setzt ihn einfach nur auf der Bank, um auf die Bank, um zu bossen.
Ja.
Weißt du, um quasi die Möglichkeit theoretisch am Leben zu halten, obwohl du es gar nicht vorhast, aber das, sag ich mal, übt ja was aus auf den Gegner. Ja.
Das hat der VfB in der zweiten Liga hin und wieder mal mit Mario Gomez gemacht, erinnere ich mich. Einfach ihn mal nur auf die Bank gesetzt. Ja. Ja,
genau. Und ich kann Matarazzo noch nicht gut genug einschätzen. Die letzten Monate war es eigentlich immer so, dass er vielleicht eine Woche länger oder ein Spiel länger oder eine Kadernominierung länger auf einen der Rekonvaleszenten verzichtet hat, als vielleicht notwendig. Insofern besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Gonzalez nicht am Samstagabend im Flieger sitzt und mit die Weser reist. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Rino Materazzo dieses Mal vielleicht ein bisschen anders handelt und den Nico mitnimmt, nur um eine Aussage zu machen.
Auch da spricht er wieder dafür oder dagegen, je nachdem, wie man sieht, dass eben ein sehr, sehr straffes Programm auf den VfB wartet im Dezember. Also du hast ja jetzt erstmal zwar keine englische Woche zunächst, aber du hast zwei Auswärtsspiele, also du spielst ja danach in Dortmund. Dann hast du englische Woche Union Berlin noch daheim, dann hast du noch am Ende ein Pokalspiel gegen Freiburg, dann hast du ein bisschen Weihnachtspause und dann geht's direkt am 2. Januar weiter, also auch nicht so ohne, da ist, auch wenn der VfB jetzt kein Champions-League-Teilnehmer ist, aber auch da ist sowas wie Leistungssteuerung ganz wichtig. Und dann ist zum Beispiel halt auch die Frage, willst du Nicolas Gonzalez jetzt schon in Anführungsstrichen verheizen oder planst du ganz fest mit ihm vielleicht für das Spiel in Dortmund? Und das sind alles Aspekte, die da reinspielen. Da wird uns bestimmt aber auch Pellegrino Matarazzo vielleicht in der Spieltagspressekonferenz ein bisschen was verraten. Wir wissen es nicht.
Hast du Wolfsburg gerade erwähnt? Habe ich nur überhört? Gegen die spielen sie auch noch.
Oh ja, Wolfsburg ist immer so latent ein Verein, den übersehe ich immer so ein bisschen. Weiß gar nicht, woran das liegt.
Ja, das ist auch irgendwo ein Stück weit deren Vorteil. Die haben zum Beispiel auch jetzt gerade, finde ich, eine Mannschaft, die ist aller Ehren wert. Das ist eine sehr gute Mannschaft.
Noch ungeschlagen.
Genau, die sehr schwer zu knacken ist. Die offensive Qualität hat, die ein paar Spieler drin hat, die ich richtig mag. Zum Beispiel den Mann mit dem illustren Namen Xaver Schlager, aber der ist geil, das ist ein richtig geiler Kicker, feiner Kicker. Bin ich sehr gespannt auf die Aufgabe, aber das wird uns in einer der kommenden Folgen beschäftigen. Liebe Leute, das war die 135. Folge des Podcast. Wie immer gilt, herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer gilt, lasst uns Feedback da über die Kanäle, die ihr kennt. Folgt uns, so ihr das noch nicht tut, auf Instagram, auf Facebook, bei Twitter. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, euch zu einem Newsletter-Abo zu bewegen, Christian.
Oh, ein Newsletter-Abo.
Dieses neumodische Zeug, das irgendwann mal so Ende der 90er total hip war, dann irgendwie 20 Jahre in der Versenkung verschwunden hat und seit über einem Jahr ist das wieder der heißeste Scheiß, und zwar nicht nur bei uns, sondern generell, sag ich mal, in der Medienlandschaft. Es gibt wieder Newsletter, meine Damen und Herren. Sie werden in vielen Fällen auch sehr gut aufbereitet und interessant geschrieben. Und dann gibt's noch unseren, den Mein VfB Newsletter. Der ist mal so. Allerdings, ich habe heute Morgen erst mit unserer Kollegin gesprochen aus dem Produktmanagement, die für das Thema Mein VfB Newsletter zuständig ist auf der Produktmanagement-Seite. Und die hat mir zugerufen, dass schon über 6600 Personen diesen Newsletter abonniert haben, uns also jede Woche lesen, von uns da die besten Stücke rund um den VfB Stuttgart zugespielt bekommen und das Ganze sogar tatsächlich auch aufmachen. Es ist ja eine Sache, den Newsletter zu abonnieren. Der kommt dann halt ins Postfach und wird dann halt weggeklickt oder was. Oder irgendwo auf Ablage P oder so, ja. Und mal schauen, wann ich da irgendwie mal dazukomme. Nein, wir haben eine Öffnungsrate von 46% in diesem Newsletter und das ist aller Ehren wert. Wurde mir zumindest gesagt, den Vergleichswert habe ich nicht, aber ich finde es trotzdem gut, dass ihr das so macht. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass noch viel, viel mehr unsere Hörer dazu kommen unter www.stn.de/mein-vfb-newsletter in einem Wort durchgeschrieben. Dieses Ding abonnieren und dann seht ihr Christian oder meine Birne jeden Freitagmorgen in eurem Postfach und wir siezen euch und erzählen euch lustige Geschichten aus unserem VfB-Alltag.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese Statistiken rund um die Newsletter einfach immer noch dem geschuldet sind, dass du als Leser gesiezt wirst von einem Philipp Meisel. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert. Das ist etwas, das erlebt man nicht alle Tage. Spaß beiseite. Und auch da, wenn wir heute schon den Tag der Floskeln haben, ne? Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein, meine Damen und Herren. Deswegen freuen wir uns natürlich auch über weitere Zuschriften von euch, über Feedback, über ja eure Meinung auch zu diesem Podcast. Es gibt da immer noch viel, viel Luft nach oben, auch für uns sicher und nicht nur für uns, sondern generell auch ja für all das, was man euch so ein bisschen präsentieren kann, wie man euch auch mitnehmen kann rund um die VfB-Woche zwischen den Spielen, an den Spieltagen selbst. Da freuen wir uns drauf, wir lesen das, wir nehmen das wahr und freuen uns einfach da mit euch in Kontakt zu sein. Das ist großer Sport.
Der nächste Newsletter ist immer der schwerste, Christian.
Oh, jetzt ist der Moment, an dem du noch einen Satz sagen darfst und dann machen wir hier Schluss.
Ja, diesen einen Satz verwende ich dafür. Ich habe ein Quiz für euch bis nächste Woche. Philipp Förster kam zu seinem Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen den FC Bayern München. Philipp Förster ist der zweite VfB-Spieler der Geschichte mit mindestens einem Startelf-Debüt in der Bundesliga, dessen Eltern einen Obst- und Gartenbaubetrieb haben. Wer war der andere? Antworten gerne bei uns in die Kommis auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und Auflösung gibt's nächste Woche.
Philipp Meisel, der Meister des Cliffhangers. Bis nächste Woche, Leute. Ciao.
Tschüss.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.